und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Heute musste ich gar nicht weit gehen, um genau zu sein, war ich in unter 10 Minuten bei dir, liebe Julia Isser. Hallo.
Hallo.
Stell dich bitte einmal vor.
Ja, mein Name ist Julia Isser. Ich bin seit jetzt etwas mehr als 2 Jahren Pastorin hier in der Johanneskirchengemeinde in Rissen und lebe mit meiner Frau und mittlerweile leider nur noch einem Kater in unserem Pastorat direkt neben der Kirche.
Da hast du schon ganz schön viel vorweggenommen, was ich nachher weiter vertiefen möchte. Du bist, wie du gesagt hast, Pastorin hier in Hamburg-Rissen. Für alle ferneren Zuhörer, Hamburg-Rissen ist der westlichste Stadtteil von Hamburg und damit direkt an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Ich weiß, dass dein Weg zur Pastorin nicht der übliche Theologiestudierende Weg war. Magst du uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, also das war ja eindeutig nicht. Ich habe über viele Umwege den Weg in dieses Pastorat gefunden. In meinem ersten Leben, so sage ich es gerne, war ich mal Sozialpädagogin, habe in Hildesheim studiert und auch lange in diesem Beruf gearbeitet. Und bin 2010 über die Elbe gezogen. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen und habe hier in Elmshorn in einer Kirchengemeinde angefangen, Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Als Sozialpädagogin damals noch. Und irgendwann sagte meine damalige Pastorin und Chefin, es wäre doch jetzt mal an der Zeit für mich, Diakonin zu werden. Und ich war noch ganz, konnte mir das erst gar nicht vorstellen, weil das schon auch ein Schritt ist. Und habe dann aber berufsbegleitend die Ausbildung zur Diakonin gemacht in Berlin im Johannesstift und fand das total toll, weil ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich das, was ich mein Leben lang schon machen wollte. Und habe dann als Diakonin in dieser Kirchengemeinde weitergearbeitet und 2019 kam eine Kollegin auf mich zu und sagte, du, wir können jetzt auch Pastorinnen werden, die Nordkirche bietet da einen Quereinstieg ein.
Juhu,
genau. Das ist was mich in meinem Leben sowieso immer wieder überrascht. Es kommen immer Menschen auf mich zu und öffnen mir komischerweise Türen. Ohne dass ich das will, kommen sie einfach und sind da. Und das ist ganz toll, das erlebe ich als Geschenk. Und so eben auch diese Ausbildung, diesen Quereinstieg zur Pastorin. Das hat in meinem Fall bedeutet, dass ich in Ratzeburg das Vikariat gemacht habe und auch in der Zeit meines Vikariats in einer Kirchengemeinde in Nahe tätig war. Nahe liegt zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg, ein kleines Durchgangsdörfchen. Und parallel zu der Vikariatszeit, 3 Jahre lang an der Universität Greifswald, berufsbegleitend, also vikariatsbegleitend, das Theologiestudium gemacht habe und meinen Master dort geschrieben habe. Inklusive alter Sprachen, also Hebräisch und Griechisch musste ich auch lernen und allem drum und dran. Insgesamt haben 7 Menschen aus der Nordkirche diesen Weg für sich gewählt. Wir haben das alle als großes Geschenk empfunden, aber es war auch eine wirklich anstrengende Zeit.
Das klingt sehr danach. Also alleine schon berufsbegleitend studieren auf Master ist, glaube ich, schon ist ein Brett.
Eindeutig, das ist wirklich ein Brett. Ja, ja.
Ja, jetzt so in der Retro-Perspektive, was war der Vor- oder Nachteil dieser Ausbildung?
Also der Vorteil ist natürlich, ich darf diesen Beruf ausüben, den ich unglaublich liebe und den ich total gerne mache. Und ich wurde öfters in den letzten Jahren gefragt, wie ich mich denn für Kirche habe entscheiden können oder wie das so gekommen ist. Und ich habe immer gesagt, also eigentlich habe ich mit 12, 13 in meinem Kinderzimmer gesessen und gedacht, ja, das ist mein Weg. Also ich muss irgendwann, werde ich in Kirche arbeiten. Wie auch immer das gehen soll und gehen kann, aber das war so. Und so fühlt sich das jetzt auch an, dass sich da einfach ein langer Weg erfüllt hat, indem ich eben jetzt hier in diesem Haus sein darf und vor allen Dingen auch für diese Kirchengemeinde tätig sein darf. Der Nachteil war sicherlich, dass es einfach eine unglaublich anstrengende Zeit war. Diese 3,5 Jahre waren nicht nur geprägt von unglaublich viel Lernen und Studieren, sondern eben auch von viel Selbstreflexion. Wie stehe ich eigentlich zu Taufe, Beerdigung, Hochzeit? Wie will ich das ausfüllen? Wie ist meine pastorale Existenz oder Rolle? Wie will ich diesen Beruf ausfüllen? Was ist mir wichtig? Wo stehe ich? Wo in meinem Leben kann ich gut über Gott sprechen oder kann es eben auch nicht? Und dann kommen eben auch nochmal, und das passt ja ganz gut, dass du hier sitzt, noch die ganzen persönlichen Höhen und Tiefen des Lebens dazu. In der Zeit des Studiums habe ich meinen Vater beerdigen müssen, ist an Krebs gestorben. Mein Schwiegervater ist ebenfalls in der Zeit verstorben. Und das macht natürlich auch was mit einem selbst und braucht Zeit und Ruhe und Kraft, um das eigentlich zu überstehen, die es aber in dieser Ausbildungszeit nicht gab. Also ja. Zeit zu trauern war eigentlich kaum möglich, weil das einfach so anspruchsvoll war.
Ja, kann Vor- und Nachteile haben. Genau.
Ja.
Glaubst du, es ist ein guter Weg, berufsbegleitend Theologie zu studieren, weil man ja auch gleichzeitig in Kirche arbeitet?
Naja, das ist ja der Unterschied zu einer Regel, zu einem regelhaften Theologiestudium ist ja, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen erstmal 6, 7, 8 Jahre studieren und danach das Vikariat machen. So. Das hat sicherlich den großen Vorteil, dass viele Themen einfach deutlich vertieft gelernt werden können. Und wir das in 3,5 Jahren berufsbegleitend gemacht haben, natürlich auch Abstriche machen mussten. Ich glaube, dass wir das berufsbegleitend gemacht haben, eine Bereicherung für diese Kirche sind, weil wir vom Leben einfach schon anderes erfahren durften. Wir sind nicht nach der Schule direkt ins Studium gegangen und danach ins Vikariat, sondern wir haben alle mindestens 20 Jahre vorher schon in Berufen gearbeitet.
Ja.
Und das ist ein Schatz. Das ist manchmal auch hinderlich, weil natürlich ich vieles auch aus einer ganz anderen Brille betrachte als vielleicht manche anderen Theologen. Aber ich glaube, dass in der Ergänzung ist es gut. Also, dass es sowohl die einen Theologen gibt, als auch die anderen Theologen, und man alle Gaben zusammenträgt,
ja,
für die eine Sache.
So. Ja.
Ja.
Ihr wart, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen Versuchskaninchen. Gibt es den Studiengang, so wie du ihn gemacht hast, jetzt noch?
Nein, so wie ich das gemacht habe in dieser Parallelität, gibt es das nicht mehr. Was heute aber nach wie vor möglich ist, ist, dass Menschen berufsbegleitend zu ihrem ursprünglichen Beruf den Master in Theologie in Greifswald machen können und danach dann ins Vikariat gehen, ins ganz Normale. Das hat den Vorteil, dass das Vikariat losgelöst davon ist und man sich wirklich dann auch ganz auf die Vikariatsinhalte konzentrieren kann. Das hat den Nachteil, dass das Ganze 2 Jahre länger dauert als bei mir.
Ja.
Und das ist in der Mitte des Lebens schon auch nochmal ein nicht unerhebliches Argument, ob ich 3,5 Jahre mich damit beschäftige oder 5,5 Jahre.
Ja.
Genau. Ja.
Ja. Aber in der Mitte des Lebens hat man vielleicht auch die Muße zu sagen, okay, dann mache ich 5,5.
Genau.
Weil die Kinder gerade raus sind oder
Und es
aus welchen Gründen auch immer.
Genau, und es gibt auch nach wie vor Menschen, die diesen Weg gehen, und das ist auch gut so. Und ich finde es richtig, dass unsere Kirche sich diese Wege auch aufhält, Menschen mit etwas anderen Berufs- und Lebensbiografien trotzdem noch die Möglichkeit zu geben, in dieser Kirche Fuß zu fassen.
Ja. Na, letztendlich ist das, was ich in allen Bereichen, Arbeitsbereichen erlebe, dass du auch als Quereinsteiger fast überall einsteigen kannst, weil das betrifft mich. Also ich bin ja in die Bestattung auch als Quereinsteiger rein. Ich bin in ganz vielen Dingen einfach quer reingekommen. Dazu muss man sagen, mein Lebensweg ist jetzt auch nicht so stringent und gerade, sondern da gibt es auch ganz viele Abzweigungen. Ich muss aber sagen, dass alle diese Abzweigungen, die ich genommen habe, jetzt einen Platz gefunden haben, nämlich in der Bestattung, genau. Weil ich alle Fäden zusammenziehen kann, was ich ziemlich cool finde.
Ja. Ich glaube, es gibt gar nicht den geraden Lebensweg. Also, den gibt es vielleicht in der Theorie und manche Eltern wünschen sich das auch für ihre Kinder, aber ich glaube, den absolut perfekten geraden Lebensweg, wo es keinen rauf und runter, keinen links oder rechts nochmal abzweigen, kann ich mir schlecht vorstellen, dass es den wirklich gibt.
Ich kenne wenige, die das geschafft haben.
Ja, das.
Ganz wenige. Also aus meiner Grundschule weiß ich von einer Frau, die damals schon gesagt hat, ich werde Ärztin und das wirklich stringent durchgezogen hat.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Verfolgen von einem beruflichen Ziel durchaus dann von außen erstmal wirkt wie ein gerader Weg. Aber ich glaube, dass auch solche Menschen dann auf anderen Ebenen und in anderen Lebensbereichen zickzack gegangen sind, Brüche erlebt haben, Risse erlebt haben. Das wäre ja toll, wenn wir sagen könnten, wir entscheiden uns einmal für den geraden Weg und dann ist alles gut und es gibt nichts, was irgendwie da schief gehen kann. Und das meine ich. Ich glaube, dass alles, was schief geht und alle Risse, Brüche, Umwege, Abzweigungen, ungeplanten Umwege, die wir so gehen, egal in welchem Bereich, ob nun beruflich oder privat, bereichern uns und lassen uns wachsen und lernen und werden im besten Falle, so wie bei dir und auch ein bisschen bei mir, fruchtbar und können genutzt werden.
Ja.
So.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Ja. 100%. Du hast es eben schon ein bisschen erzählt. Du bist mit einer Frau verheiratet. Gibt es Widerstände in der Kirche zu queeren Personen?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, die gibt es nicht. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe davon viel erlebt.
Okay.
Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, meine Homosexualität, mein Leben mit meiner Frau zusammen sehr offen und auch sehr selbstverständlich zu leben. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung, und da wird es andere geben, die das ganz anders erlebt haben. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass je selbstverständlicher ich damit umgegangen bin, umso selbstverständlicher konnten das auch die Menschen um mich rum akzeptieren oder tolerieren oder annehmen. Ich habe vor 2 Jahren, 2024, das erste Mal einen Pride-Gottesdienst hier in der Kirche gefeiert. Ich glaube, dass wir alle Gottes Geschöpfe sind in der ganzen Bandbreite seiner Vielfalt und auch unserer Vielfalt. Und auf diesen Pride-Gottesdienst gab es natürlich auch unangenehme Reaktionen. Also es wurden Briefe geschrieben ans Gemeindebüro. Oft war der Tenor, sie kann ja ruhig lesbisch sein, aber sie muss es ja nicht so nach außen kehren. Ich kann es gar nicht, also was soll ich machen?
Ja.
Ich kann es nicht verstecken. Es gibt auch Menschen, die aus der Kirche dann während des Gottesdienstes zum Beispiel gegangen sind und dann E-Mails geschrieben haben. Und da möchte ich nochmal betonen, ich kann da gut mit umgehen, wenn jemand da seine Fragen hat und auch seine Irritation und auch seine, ich kann das nicht gut für mich einordnen. Solange das nicht anonym läuft, sondern wenn man mir eine E-Mail schreibt oder einen Brief oder mich anruft, dann komme ich auch gerne auf einen Kaffee vorbei oder lade gerne zu einem Kaffee ein und stehe Rede und Antwort. Weil ich glaube, dass das einer der besten Wege ist, mit gemeinsam ins Gespräch zu gehen. So. Ich weiß, dass hier einige in der Gemeinde auch irritiert waren, wenn ich beim aaronitischen Segen, der nach jedem Gottesdienst kommt, Gott mit weiblichen Pronomen versehen habe. Da gab es schon auch oftmals witzigerweise Männer, die damit große Probleme hatten, sich vorzustellen, dass Gott vielleicht auch weiblich sein könnte. Für mich ist das völlig logisch, dass Gott nicht nur männlich ist. Er ist aber eben auch nicht nur weiblich. Er ist das alles und alles dazwischen in der ganzen Bandbreite der Vielfalt. Und es gibt eben Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen haben, sowohl mit dem Bild des Vaters, als auch mit dem Bild der Mutter. Und auch diese Menschen sollen sich bitte gesehen fühlen. Und wenn ich in meiner Kindheit und Jugend schlechte Erfahrungen mit meinem eigenen Vater gemacht habe, dann stelle ich es mir sehr schwer vor, in der Kirche zu sitzen und etwas vom liebenden Vater zu hören. Und denen eine Alternative anzubieten und zu sagen, du darfst deine Perspektive wechseln und du darfst auch aus einer anderen Ecke da drauf schauen. Und es ist auch richtig. Das ist mir ganz wichtig.
Ja. Hast du dadurch auch einen anderen Blick auf die Bibel?
Ja, ich denke, ich lese manche Bibelstellen auch nochmal anders, mit einer anderen Perspektive und aus einer anderen Richtung heraus. Ich halte es mir ein bisschen offen, das ist vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber was ich meine ist, die Bibel ist ein Menschenwerk, von Menschen geschrieben, in langer Tradition, mündlich überliefert, und irgendwann hat sich irgendeiner hingesetzt und hat das mal alles verfasst. Und immer auch zu schauen, aus welcher Lebensgrundlage heraus, in welcher einer Zeit, aus welch einem Kulturkreis, mit welch einer Intention und aus welcher Absicht heraus diese Texte geschrieben wurden, halte ich für grundsätzlich nicht verkehrt. Ob ich in jeder Bibelstelle auch einen queeren Ansatz finde, das weiß ich nicht. Aber ich finde ihn durchaus, auch in der Bibel.
Ja.
Und ich finde auch durchaus gute Argumente gegen die dogmatische Vertretung, dass Homosexualität oder queeres Leben nicht gottgewollt ist. Aber ich weiß eben auch, dass wenn Menschen für sich entscheiden, dass es Gottes Wort ist, kann ich dagegen argumentieren, so viel ich will. Gegen Gottes Wort kann ich nichts ausrichten. So. Und deswegen bin ich gerne bereit zu sprechen, aber auch da gibt es für mich dann Grenzen.
Ja. Wie wird in der ursprünglichen Version der Bibel denn Gott definiert?
Und da fragst du mich jetzt aber was.
Es hätte ja sein können, dass du über die Sprache heraus weißt, dass Wort an sich weder männlich noch weiblich ist, sondern einfach.
Naja, also Menschen haben immer versucht, sich Bilder für Gott zu bauen oder Gott in irgendeiner Form zu beschreiben. Ja, wir kennen das, wenn wir Kinder fragen, wie sieht Gott aus, dann antworten die, ja, Gott ist ein alter Mann und der sitzt auf einer Wolke und hat meistens auch einen weißen Umhang an und einen langen weißen Rauschebart. So. Und genauso haben Menschen, die Bibel geschrieben haben. Ja, in der Bibel schreiben oft einfach nur Männer die biblischen Texte, deswegen war es gar nicht so falsch. Aber versuchen die natürlich, Bilder für Gott zu finden. Da ist zum Beispiel davon die Rede, Gott ist wie eine Mutter. Wie eine Mutterhenne. Gott ist aber auch wie ein Löwe und ein Bär. Gott ist groß und Gott findet sich überall und Gott sieht dich überall. Es gibt also ganz unterschiedlichste Zuschreibungen und Beschreibungen, wie Gott ist. Und ich glaube, all das hat einen Funken Wahrheit, aber all das reicht am Ende doch nicht aus, um Gott zu fassen in der Gesamtheit. Das kann kein Mensch meines Erachtens nach. Deswegen kann ich mir Gott eben auch gut als Frau vorstellen oder als Geist, der weht, wo er will, oder als Ruach, das ist das hebräische Wort für Geist. Es gibt Bilder, mit denen kann ich ganz viel anfangen und es gibt Gottesbilder, mit denen kann ich gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. Und auch das ist immer im Fluss.
Ja.
Also auch ich habe mir als Kind Gott vorgestellt als alten Mann mit Bart. Und das hat sich irgendwann verändert. Und es verändert sich auch immer weiter. Und das ist das Spannende. Je mehr ich in der Bibel lese und je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich auch in den Austausch gehe mit anderen Menschen über ihre Vorstellung von Gott, umso mehr verändert sich das bei mir auch immer wieder in unterschiedlichste Richtungen.
Ja.
Und das Schöne ist, wie gesagt, es ist alles richtig und alles dann doch nicht ganz richtig. So.
Es fehlt immer noch das kleine i-Tüpfelchen.
Ja, und das kleine i-Tüpfelchen, dieses Rätsel werden wir alle erst lösen, wenn es dann dereinst so ist.
Genau, wenn wir denn daran glauben, vor den Schöpfer treten.
Genau.
Auch das hast du schon erwähnt, du bist 24 hierher gekommen als Pastorin. damit.
Nee, 23. 23 November schon. 23.
Genau, aber ich glaube, die Einsegnung war 24.
Nee, auch nicht. Am 3.12.23 bin ich ordiniert worden von Bischof Gesselwerst.
Trotzdem Glückwunsch.
Ja, dankeschön. Hart erkämpft.
Genau. Wie bist du nach Rissen gekommen?
Naja, das ist ja in unserer lieben Nordkirche oder überhaupt in der evangelischen Kirche so, wenn du dein Vikariat beendet hast, dann bekommst du die erste Stelle zugewiesen. Das heißt, du wirst vorher vom Personaldezernat gefragt, was können Sie sich denn vorstellen, wo, also soll es lieber aufs Dorf oder soll es lieber in die Stadt oder was brauchen Sie, was braucht vielleicht auch Ihre Partnerin oder Ihr Partner, weil dieser Beruf nicht unerheblich Einfluss auch auf das Eheleben und auf Beziehungen nimmt.
Mhm.
Und da gibt es dann im Vorfeld Gespräche und im besten Falle bekommt man dann eine Stelle, so wie ich, hier in Rissen, die einfach passt. Also wo
die sowohl Stadt wie auch Dorf ist.
Die sowohl Stadt wie auch Dorf ist, die Möglichkeit bietet, in die S-Bahn zu steigen und mitten im kulturellen Leben zu sein, die aber auch diesen Dorfcharakter hat, den ich so sehr gerne mag, mhm. wo Gemeinde ganz eng noch zusammen ist und ja, jeder jeden kennt, das hat Vor- und auch Nachteile, ist mir schon klar, aber in der Grundstruktur ist es genau das, was ich mag, das Anteilnehmen am Leben der anderen und miteinander auf dem Weg zu sein und nicht in der Anonymität einer Großstadt, mhm. wie in anderen Stadtteilen dieser wunderbaren Stadt, unterzugehen.
Was ist dein Wunsch für die Gemeinde?
Mein Wunsch für die Gemeinde ist, da hole ich jetzt wieder ein bisschen aus. Also die Jahreslosung für dieses Jahr heißt, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu.
Mhm.
Und das ist eine wunderbare Jahreslosung, weil auch wir hier in Rissen werden einiges jetzt auf den Weg bringen und verändern bzw. erneuern müssen. Wir haben letztes Jahr eine Kirchenregion gegründet mit der Kirchengemeinde in Wedel und auch der Kirchengemeinde in Schulau. Dazu gehört auch das kleine Dörfchen Holm.
Mhm.
Wir bilden jetzt also eine Kirchenregion und im Zuge dieser Regionalisierungsdinge wird es hier Umstrukturierungen in der Kirchen, in allen Kirchengemeinden geben. Das fängt schon damit an, dass die pastorale Versorgung in den nächsten Jahren einfach zurückgehen wird. Es gehen bis 2030 900 Pastoren in der Nordkirche in Pension und es kommen nur 300 nach. Und da kann sich jeder, der ein bisschen des Rechnens mächtig ist, ausrechnen, dass da laufen wir auf ein großes Gap
hin. 600 fehlen.
600 fehlen. Und auch hier in Wedel, Schulau, Rissen, Holm werden Pastoren, Pastorinnen in Pension gehen und es werden eben, jetzt sind wir noch 7, es werden in Zukunft mit Glück 5 vielleicht auch nur noch 4 sein, die diesen riesen Bereich, nämlich von Rissen bis Holm, abdecken. Das kann Angst machen. Ich verstehe das auch. Mir macht es ehrlich gesagt ganz viel Mut. Nämlich zu gucken, was ist eigentlich das Gute, was wir in unseren 4, 3,5 Gemeinden haben? Was lohnt es sich zu bewahren und zu stärken, weil es gut für die Menschen ist, die sich unserer Gemeinde zugehörig fühlen? Und wo müssen wir vielleicht auch mal gucken, was sich vielleicht verändern muss oder was wir vielleicht sogar ganz lassen, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind? Oder aber, und das wäre so mein Wunsch, dass Menschen aus all diesen Gemeinden sagen, okay, wir sehen, das kann nicht mehr hauptamtlich abgedeckt werden. Wir nehmen das selbst in die Hand, weil wir können was. Und wir übernehmen Verantwortung für unsere Kirchengemeinde. Und zwar nicht immer dieselben gleichen 5, sondern möglichst viele Menschen. Weil ich glaube, dass das den Kern von Kirche ausmacht. Gelebte Gemeinschaft und gelebte Solidarität. Und sich miteinander verbunden fühlen und Verantwortung für und miteinander zu tragen. Und das heißt nicht, oh toll, meine Pastorin macht das schon, sondern wenn ich hier was Tolles auf die Beine stellen will und möchte, dass es eine Versorgung in bestimmten Bereichen gibt, dann muss ich vielleicht und darf ich und kann ich vor allen Dingen auch meine eigene Kraft damit reinsetzen. Und ich werde gesehen und gehört und es wird wertgeschätzt. und es ist eine Bereicherung für uns alle.
Ja.
Sieh, ich mache alles neu, heißt die Jahreslosung für dieses Jahr. Die kann Angst machen. Ich glaube aber, dass sie auch Mut machen kann, weil es nicht heißt, toll, ihr macht alles neu, sondern ich mache alles neu mit euch zusammen.
Ja.
Guckt drauf, wir machen das zusammen. Und ich glaube, dass Gott heute schon am Wirken ist und immer wieder erneuert und verändert und inspiriert, neue Wege zu gehen. Und da wünsche ich uns allen, also nicht nur Rissen, sondern eben auch der Kirchenregion, dass wir uns alle mutig auf den Weg machen und ein bisschen unsere Ängste über Bord werfen und sagen, wir haben gutes Gottvertrauen und mit ihr an unserer Seite können wir diese Wege auch gehen und können auch getrost sein, es wird alles gut werden.
Mhm.
Dafür ist unsere Botschaft, die wir verbreiten und in die Welt stellen, viel zu wichtig und viel zu toll, als dass die nicht überlebt.
Ja, und ich kann mit Kafka antworten, es gibt keinen Mut ohne Angst.
Genau, genau.
So, also die Angst ist immer ein Begleiter, auch wenn ich mutig bin.
Ja, ja. Und das kann natürlich auch Angst machen. Ja, wenn ich seit 40, 50 Jahren hier in Rissen bin und weiß, wir hatten hier 3 Pastoren und zurzeit bin ich hier alleine und so und es gibt einfach keinen, dann kann das natürlich auch erstmal Angst machen oder verunsichern. Das halte ich für normal. Aber es darf dann auch der Schritt weitergegangen werden und gesagt werden, so, ja, die gehört dazu. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond.
Mhm.
Das ist ein Gedicht, was ich sehr liebe. Und genau das ist es.
Ja.
Es gibt eben immer auch die Sterne und den Mond. Und daran können wir uns orientieren.
Das stimmt, ja. Schöne Ziele.
Mhm.
Schöne Hoffnung.
Mhm.
Wünschen wir, dass die Gemeinde mitzieht.
Ja. Aber da bin ich guten Mutes. Es gibt so viele Menschen, die wirklich große Lust haben, da dran auch mitzuwirken, weil es eben auch die Möglichkeit eröffnet, jetzt aktiv an Kirche mitzugestalten.
Mhm.
Und selber zu sagen, also ich stelle mir das hier so vor und können wir das nicht auch mal so denken? Und das ist toll.
Ja.
Also wir heben eigentlich gerade viel mehr Schätze, als dass wir uns von Dingen verabschieden müssen.
Super.
Ja.
Das hört man doch gerne.
Mhm.
Wir haben uns jetzt schon auf einigen Trauerfeiern getroffen.
Mhm.
Was ist für dich bei einer Trauerfeier am wichtigsten?
Dass die Trauernden gut aufgehoben sind und dass die Trauernden am Ende des Tages sagen, in all dem Schmerz und in all der Traurigkeit war es ein guter Abschied und es ist nichts passiert, was ich nicht wollte.
Mhm.
Das ist für mich mit das Wichtigste.
Wirst du auch zu Familien gerufen, wo gerade ein Familienmitglied an der Schwelle des Todes steht?
Ja. Ehrlich gesagt leider viel zu wenig. Ich finde, das ist nämlich ein großer Schatz, den wir haben. Wir als Kirche, als pastorale Personen, Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens wirklich nochmal intensiv zu begleiten, sofern sie es denn möchten.
Mhm.
Das gehört dann natürlich als Überschrift drüber. Ich begleite immer mal wieder Menschen und erlebe das als großes Geschenk. Und zwar nicht nur für die Person, die gerade stirbt, sondern tatsächlich auch für die Angehörigen, aber auch für mich.
Mhm.
Das sind ganz kostbare Momente und man kann den Menschen eine unglaubliche Ruhe geben. Man kann ihnen was Gutes tun und zwar nicht nur ich, sondern auch die Angehörigen können nochmal was Gutes tun. Und es ist eine Form des Abschiedsnehmens, die damit dazukommt, sozusagen. Es ist nicht der einzig und alleinige Abschied, natürlich nicht, aber es ist eine Facette eines Abschieds, die gut tut, allen Beteiligten.
Mhm. Gibt es so eindrückliche Momente, wo du sagst, die Erinnerung an dem Abschied ist mir noch ganz besonders bewusst, weil?
Ja, da gibt es natürlich auch mehrere. Also einen Abschied habe ich hier erlebt. Da ist der Verstorbene, ich wurde gerufen, als er schon tot war. Und die Familie war versammelt und wir haben am Bett des Verstorbenen zusammengestanden und haben gesungen und haben gebetet und haben auch gesegnet und waren nochmal so ganz eng verbunden. Und das war einer meiner ersten Aussegnungen, so nennt man das.
Mhm.
Die ich überhaupt gemacht habe. Und ich habe vorher gedacht, oh, bin ich da nicht ein Fremdkörper? Und das hat sich aber für alle Beteiligten, ich habe hinterher noch auch mit der Witwe des Verstorbenen sprechen dürfen, es hat sich für alle Beteiligten so gut angefühlt, dass da nochmal jemand von außen kam, es hätte auch eine andere Pastorin sein können, ist keine Frage, die nochmal etwas anderes mitbringt als nur Traurigkeit, sondern auch das Bild von Hoffnung und das Bild von, woran glauben wir eigentlich, wir Christen und Christinnen, und was trägt uns auch in dieser schweren Stunde? Und wofür können wir vielleicht, also können wir unseren Blick schon weiten auf Friede, Dankbarkeit, Abschied, oder sind wir jetzt gerade nur traurig? Und alles hat seine Berechtigung und alles ist richtig. Da gibt es kein Falsch, so, sondern das, was du fühlst, ist immer dann auch richtig. Also das ist so was ganz Eindrückliches. Und also da war der Verstorbene eben schon gestorben. Und dann gab es im letzten Jahr eine Frau, die bewusst ins Sterbefasten gegangen ist und die ich über mehrere Tage begleiten durfte. Und auch das war etwas ganz Intensives. Also weil es eben auch für die Angehörigen nochmal was anderes ist, wenn jemand stirbt, weil er einen Herzinfarkt hat oder weil er krank ist und der Körper einfach aufhört, oder wenn sich die Mutter, der Vater bewusst dafür entscheidet, die Nahrungsaufnahme abzulehnen, nicht mehr trinken zu wollen und eben ja den Tod damit zu holen sozusagen.
Ja,
ja, das ist schon nochmal was anderes, aber auch das habe ich als positiv erlebt, weil die Angehörigen mir sagen konnten, ich darf jetzt auch wütend sein. Also in ihrer Gegenwart, Frau Pastorin Isa, auch da wieder, es hätte auch jeder andere Pastor oder jede andere Pastorin sein dürfen, aber in ihrer Gegenwart darf ich mir jetzt auch mal erlauben, wirklich wütend auf meine Mutter oder auf meinen Vater zu sein, die diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Bei allem Verständnis, dass das auch alles richtig ist und dass das selbstbestimmt ist. Aber ich als Kind, als Tochter, als Sohn bin darüber echt verärgert. Und all diesen Gefühlen, also von Wut über Traurigkeit, über Erleichterung, über Friede und Dankbarkeit, all diesen Gefühlen Raum zu schaffen, ist was Tolles. Es ist schön, dass ich das tun darf. Das ist wirklich ganz großartig.
Nimmt man da viel Last mit wieder oder geht man eher beseelt aus solchen Sachen raus?
Ja, das wirst du selber kennen. Es gibt solche Fälle und solche Fälle.
Das stimmt.
Also in den meisten Fällen kann ich ja aus solchen Räumen rausgehen und sagen, das ist nicht meine Familie. Und es ist nicht mein Familienangehöriger, der hier gerade stirbt und um den ich persönlich traurig bin. Aber es gibt natürlich Sterbefälle, die ich noch eine ganze Zeit lang mittrage. Das wäre auch komisch, wenn ich das alles einfach so vor der Haustür abschütteln könnte und nicht mitnehmen würde. Aber das gehört eben auch dazu, eine gewisse Form der Professionalität zu haben und zu sagen, mir hat mal jemand gesagt, es ist nicht dein Verstorbener, der da liegt. Und da ist was Wahres dran. Und damit kann ich mich auch relativ gut wieder zurückholen sozusagen in mein Hier und Jetzt, indem ich die begleitende Pastorin bin. Das ist meine Rolle. Es ist nicht meine Rolle, wütend, traurig oder mich von Emotionen überwältigen zu lassen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch in Trauergesprächen mit den Angehörigen auch mal weine oder lache oder was auch immer. Das gehört alles mit dazu. Aber am Ende des Tages ist es nicht mein Verstorbener.
Ja, das ist, glaube ich, gut gesagt.
Ja.
Das kann ich so unterschreiben.
Ja. Und doch, also auch das gehört dazu. Und doch gibt es Trauerfälle, die mir nahe gehen oder wo ich nach Hause komme und das eben nicht einfach so ablegen kann, weil die Familiengeschichte einfach so ist, wie sie ist. Oder weil der Tod so sinnlos erscheint. Oder so, ja. Und da gibt es auch Fälle, an denen ich wirklich knabber. Also wo ich auch nach einem Trauergespräch dann sage, so und heute für den Rest des Tages lasse ich jetzt den PC aus, ich kann nicht mehr, ja. weil es einfach so viel war, ja.
Ja.
Und ich dann einfach auch für mich Zeit brauche, um das wegzupacken und wegzulegen oder im besten Falle in Gottes Hände zu legen.
Mhm.
Auch das tue ich natürlich und da bin ich immer froh, dass ich so dicht an der Kirche wohne. Mein Weg ist ja nun wirklich kurz. Mich trifft man dann auch oft in der Kirche und ja, zünde eine Kerze an und bin einfach da.
Ja.
Und gebe alles ab oder versuche es zumindest. Ja.
Sehr schön.
Mhm.
Neben der ganzen Trauer haben wir aber auch was Schönes zusammen. Wir machen Konfertage zusammen.
Ja.
Um die Zuhörer mit ins Boot zu holen, wir sind jetzt demnächst das dritte Mal, wenn ich richtig gezählt habe, mit einer großen Gruppe Jugendlicher auf dem Friedhof.
Mhm.
Und da sprechen wir alle Themen an rund um Tod und Beisetzung und Trauer. Was ist dir wichtig, an solchen Tagen den Konfirmanden zu vermitteln?
Die Vermittlung steht für mich da gar nicht im Vordergrund.
Okay.
Für mich steht an diesem Tag total im Vordergrund, den Tod wieder ins Leben zu holen. Weil das ist etwas, was, glaube ich, unsere Gesellschaft ein bisschen leider verlernt hat.
Mhm.
Wenn gestorben wird, wird im Krankenhaus gestorben, im Pflegeheim, aber nicht mehr zu Hause und schon gar nicht wird zu Hause aufgebahrt. Die Verstorbenen werden auch im Pflegeheim möglichst im Dunkeln irgendwie abgeholt, sodass es keiner mitkriegt. Und viele schauen sich ihre Angehörigen auch im Tod nicht mehr an. Das heißt, unsere Konfirmanden haben in den meisten Fällen noch nie in irgendeiner Form mit dem Tod Berührung gehabt. Weil auch das höre ich allenthalben in ganz vielen Beerdigungsgesprächen. Ja, ich habe zwar einen Sohn oder eine Tochter, die ist jetzt 9 oder 10 oder 11 oder 12 oder wie alt auch immer, aber die sollen nicht mit zur Beerdigung kommen. Das ist nichts für die.
Mhm.
Und ich denke dann immer, wie schade. Doch, wir sterben
dazu.
Mit dem Tag unserer Geburt, fangen wir an zu sterben.
Ja, es ist so.
So. Und der Tod gehört unbedingt zum Leben dazu. Also für mich steht am Anfang dieses Tages erstmal die Möglichkeit, ihr seid Konfirmanden und Konfirmandinnen, die noch nie damit Berührung hatten, im besten Falle, das ist sehr zu wünschen. Und jetzt dürft ihr alles fragen und alles sagen, was ihr meint und was ihr gehört habt und eure Gerüchte und alles, was es da so an unterschiedlichsten Dingen und Befindlichkeiten gibt. Und am Ende des Tages, wenn sie am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa, sag mal.
Wusstet ihr schon?
Oder im allerbesten Fall, wie hast du dir eigentlich deine Beisetzung vorgestellt?
Mhm.
Oder soll ich dir mal sagen, auf meiner Beerdigung läuft bitte nicht folgendes Lied.
Oder unbedingt das Lied.
Also ich möchte die anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen, mit ihren Eltern. Deswegen haben wir auch dieses Jahr, und da freue ich mich ganz besonders drüber, das erste Mal eine Elterngruppe dabei.
Mhm.
Weil auch die Eltern sich oft da noch nicht drum gekümmert haben, beziehungsweise sich nicht damit auseinandergesetzt haben, weil es natürlich auch schwierig ist. Das ist ja nun mal so. Keiner von uns findet Sterben ist jetzt ein wahnsinnig attraktives Momentum. Und auch keiner findet, Friedhöfe sind die Orte der Glückseligkeit. Manchmal schon. Oh, na, stimmt, ich nehme es zurück. Wir gehen auch sehr gerne auf Friedhöfe.
Ich liebe Friedhöfe. Ich weiß, ich bin da sehr strange.
Nee,
aber,
wie ehrlich gesagt auch, in jedem Urlaub besuchen wir alle Friedhöfe, die es da so gibt. Nee, aber du weißt, was ich meine, ja? Also auch die Eltern, ich glaube, unsere Gesellschaft hat leider ein bisschen verlernt, darüber zu sprechen und die Scham auch zu verlieren und auch die Angst ein bisschen zu verlieren, weil es eben nicht mehr mitten im Leben stattfindet, sondern möglichst irgendwie am Rand unseres Daseins. Und das halte ich für eine traurige Entwicklung, ehrlich gesagt.
Ja. Ich weiß, was du meinst, weil wir haben ja manchmal so ein bisschen provokative Werbung bei uns vorne dran, wie zum Beispiel, wenn ich den Löffel abgebe, möchte ich meine Suppe am liebsten selbst auslöffeln.
Finde ich super.
Genau. Aber es ist halt auch sehr kontrovers.
Mhm.
Und es gibt Menschen, also wir lieben die Menschen, die mit uns deshalb ins Gespräch kommen, weil sie kommen mit uns ins Gespräch. Es gibt aber auch genauso Menschen, die aufstehen und einfach gehen oder in dem Fall ja nicht aufstehen, weil es ist ja bei uns vor der Tür, aber die dran vorbeigehen, den Kopf schütteln und man sieht sie nie wieder.
Mhm. Ja.
Und das finde ich schade, weil man verpasst, darüber zu reden.
Ja.
Ja. Und der Tod ist etwas, das betrifft uns alle, früher oder später.
Ja.
Auch selbst.
Ja, und man soll es nicht glauben, aber keiner von uns weiß wann. Also es ist ja auch eine merkwürdige Geschichte, dass wir alle glauben, wir wären alle mindestens Mitte 80 und sterben irgendwann friedlich in unserem Bett.
Ja.
Ich kann jetzt aus der Tür gehen und mir fällt ein Dachziegel auf den Kopf und dann war es das. Oder mich überfährt ein Auto und dann war es das einfach. Ja. So. Und dass dann meine Frau, mein Mann weiß, was hätte sie sich denn gerne gewünscht oder was hätte sie auf keinen Fall gewollt.
Das ist ein Segen.
Das ist ein Segen und das finde ich, also ich bin jetzt Mitte 40, das ist bei mir und meiner Frau tatsächlich ganz selbstverständlich, dass wir das schon lange, lange haben. Egal, ob es eine Patientenverfügung ist oder aber eben auch klare Ideen und Vorstellungen, wie wir gerne bestattet werden möchten.
Ja.
Und ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich das auch im Freundeskreis erzähle, dass dann alle ganz irritiert gucken und denken, was, ihr seid doch noch so jung. Ja, gut.
Und?
Und? Wer gibt mir denn die Garantie, dass ich alt werde? Gibt mir doch keiner.
Ja.
So, und sich bei Zeiten darüber Gedanken zu machen, finde ich gut. Und auch das ist ja, es ist so ähnlich wie mit dem Gottesbild, es ist im Fluss.
Ja.
Das, was ich vor 10 Jahren mir gewünscht hätte, würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr haben wollen. Wer weiß, ob ich in 10 Jahren nicht sage, bei mir soll bitte eine Bach-Kantate gespielt werden. Heute kann ich es mir nicht vorstellen, aber vielleicht in 10 Jahren.
Wer weiß.
Wer weiß es. Und deswegen immer mal wieder darüber zu sprechen und immer mal wieder auch für sich drauf zu gucken, stimmt das eigentlich noch? Ist das eigentlich noch so gut, wie ich mir das vorgestellt habe?
Mhm.
Fühlt sich das noch richtig an? Ich finde, das kann nicht schaden. Und ich finde, da kann man nicht früh genug mit anfangen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Liebe Julia, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke, die du uns in deine Arbeit gegeben hast. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Gefällt euch dieser Podcast, empfehlt ihn gerne weiter und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert ihn. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund, eure Sonja.